Du kannst eine Zeit lang brennen und du musst brennen in den großen Agenturen, du musst tolle Ideen produzieren und du hast auch Bock, du willst das auch machen. Das ist ja die Leute wollen ja diese Agenturen, wo ja niemand diese prügeln müssen dahin. Das sind Leute, die brennen dafür, die haben Bock drauf. Aber du brennst dann oft so hell mit Nachtschichten und du kannst nicht abschalten am Wochenende, kennen nur wenige, die das können, dass du nicht merkst, wie man richtig ausbrennt.
Tom Karenfort ist Markenchef bei Ritzenhoff, dem Designglashersteller, und er steht für Design in Reinkultur, wie ich finde. Tom ist ein sehr, sehr guter Freund von mir und hat auch das Markendesign von Viewer Promised Brands entwickelt. Er brennt wie ich für Marken, die mehr halten, als sie versprechen, und darum ist Tom einer von 3,5. Und damit herzlich willkommen aus dem Co-Creation Loft in Berlin. Ich bin Marc Henkes und das ist mein Podcast 3,5. Ich treffe mich hier mit Gründerinnen, Entrepreneurinnen und Werteaktivistinnen, die sich für einen radikalen Wandel in der Gesellschaft einsetzen und für eine Wirtschaft mit Sinn. Agenturleben war ja nicht wirklich was für mich. Umso spannender finde ich dann immer die Geschichten, die ich von anderen höre, so wie von Tom. Und Tom macht das in einer ganz besonderen Art und Weise und deswegen hat er für mich auch 2 Folgen verdient. Das werdet ihr später noch merken. Auf jeden Fall löst er eine ganz besondere Sehnsucht aus. Das habe ich auch gemerkt, als ich mich das erste Mal mit ihm getroffen habe. Das war im Sommer 2016. Und was mir damals aufgefallen war, war sein riesiger Markenschriftzug Helvetica, den er auf dem Unterarm trägt. Und für diejenigen, die jetzt Helvetica nicht kennen, das ist ein Designschriftenklassiker. Und was mir damals eben aufgefallen war, ist, wer sich ein Helvetica-Schriftzug auf den Unterarm tätowieren lässt in der Größe, der meint es echt ernst mit Design. Und das habe ich dann auch gemerkt in den Folgemonaten, als wir sehr eng zusammengearbeitet haben. Und ich kann sagen, von keinem habe ich so viel gelernt über Design wie von ihm. Ganz spannend in unserem Gespräch fand ich auf jeden Fall, wie er darüber gesprochen hat, über seinen Einstieg und den Niedergang der Hamburger Kreativagentur Springer und Jacobi und über seine Anfänge der Selbstständigkeit, aber vor allen Dingen auch, wie man Kreativideen entwickelt. Was es mit 3 Schlitzschweinen auf sich hat und warum er sich gegen eine Karriere als Feuerwehrmann entschieden hat und dafür lieber Enfant Terrible geblieben ist, das verrät uns Tom in der ersten von 2 Folgen von 3,5. Den zweiten Teil gibt es dann in 2 Wochen. Das Gespräch haben wir vor dem Lockdown aufgezeichnet.
Fangen wir irgendwie mal an. Also ich habe ein bisschen bei Xing immer reingeschaut. Woher kommst du nochmal ursprünglich her?
Ursprünglich aus so einer ganz kleinen Stadt. Ist eine Stadt, kein Dorf. Eine kleine Stadt zwischen Aachen und Köln, Eschweiler.
Eschweiler, okay. Du hast dann FH irgendwann studiert?
Also ganz normal auf der Schule gewesen und dann Abi gemacht. Das war so eine Privatschule von Patres geführt.
Mhm. Was ist Patres?
Patern. Also hier so ein Spiritaner-Gymnasium war das, ne, wo einige Lehrer dann noch Pater waren.
Ach so, okay.
Und hat mir nicht geschadet.
Inwiefern?
Also sie haben sich sehr frei erzogen, fand ich. Also es war eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man erwartet hätte. Also jetzt keine Doktrin oder Morgengebet oder sowas. Ne? Das war Spiritaner war der Orden. Mhm. Und die haben, entgegen wahrscheinlich der Vorstellung, dann dich eigentlich zum freidenkenden Menschen bewegt, geschoben, gedrängt. Ne? Also Sachen zu hinterfragen. Du hattest auch kein Problem, mal Religion in Frage zu stellen. Ich war relativ kritisches Schulkind. Wurde alles toleriert. Du musst, glaube ich, nur gut argumentieren, gut begründen. Nicht einfach Arme verschränken und sagen, finde ich blöd. Das ist Quatsch. Mhm. Aber wenn du es begründest, dann bist du mit denen auch in eine Diskussion reingekommen. Finde ich super. Mhm.
Und das hast du mitgenommen, einfach so das kritische Denken?
Ob das jetzt daher rührt, schwer zu sagen jetzt im Rückblick. Mhm. Aber es hat sich bestimmt nicht da irgendwie, also es war eher eine Förderung, dass sie sagen, okay, wo kommt das her? Dich generell kritisch mit Sachen auseinanderzusetzen. Ich war, glaube ich, relativ rebellisches Kind. So, die haben das eher supportet, als sie das zu nehmen.
Mhm. Und wie bist du dann zum Design gekommen?
Ich glaube, das ist einer von, wenn du Kind bist, willst du eigentlich noch Feuerwehrmann werden oder Polizist? So diese klassischen Dinger, die dann irgendwann im gewissen Alter willst du wieder keiner werden. Ne? Irgendwann gibt es irgendwie so eine Phase im Leben. Irgendwo gibt es so einen Switch zwischen Feuerwehrmann, Polizist und den Berufen, die wir dann später machen. Ne? Keine. Ich glaube, mein Vater hat das nicht so gefallen. Der hat einen Informatik-Hintergrund und hat mein Bruder und mir so einen Computer relativ früh gekauft. Mhm. Damit wir natürlich damit irgendwas Sinnvolles machen. So, C64 war das. Mhm. Floppy Disk, meine ich, wäre da irgendwie noch dabei gewesen. Und ich glaube, wir hatten den Gebrauch gekauft und wir haben so eine riesen Box Floppy Disks dazu bekommen mit so Rambo drauf und irgendwie so aus heutiger Sicht so, keine Ahnung, so Gameboy-Ballerspiele, ne? Mhm. Super, ne? Das heißt, das Ding hat für alles hergehalten, nur nicht für irgendwas was Sinnvolles. Und irgendwann kam er, glaube ich, mal mit einer ersten Photoshop-Version um die Ecke. Mhm. Photoshop 3.0 war das. Ne? Das kennen, glaube ich, gar nicht mehr viele, Photoshop 3.0. Hat nur ganz wenige Funktionen gehabt, aber das hat mich total geflasht, also was du so damit machen kannst am Computer.
Und womit hast du da angefangen?
Der hatte von seiner Arbeit, so einer Performerstelle, hatte der so einen Pappaufsteller, so einen Einleger irgendwie, was du so im POS findest. Und da fehlte irgendwie unten, war was abgeschnitten, einfach so eine Graufläche. So. Und dann habe ich, glaube ich, 2 Tage lang mit einem Stempelwerkzeug Bock gehabt, diese Fläche zu verlängern, diese graue Fläche wegzustempeln, dass es irgendwie cool aussah. Und der hat das dem Marketingchef gesagt und ich glaube, der hat das aus Mitleid, ne, mir dann irgend so einen Kulturbeutel, so eine Kulturtasche geschenkt mit so ein paar kleinen Giveaways,
Shampoos. Deine erste Bezahlung oder was?
Wieso habe ich es noch gar nicht gesehen? Also würde ich, glaube ich, auch nicht so sehen, weil es war einfach nur so ein Gefühl wie hier, ne? Mhm. Haben Sie das? Viel Spaß damit. Ne? Mhm. Hoffentlich ruft er nicht mehr an. Also meine Eltern waren natürlich
stolz. Das war der letzte Kontakt.
Und dann ich war auch stolz, aber aus heutiger Sicht fühlt es irgendwie so an, weil ich glaube nicht, dass er mit irgendwas anfangen konnte, aber es gab, ja.
Und wie hast du dann weitergemacht?
Über den gab es irgendwie einen Kontakt zu einer kleinen, glaube ich, tue jetzt kein Unrecht, einer kleinen Agentur in Aachen. Mhm. Ich weiß gar nicht, in welche Schublade ich die heute stecken würde. Also Packaging, ja, ich würde sagen, wahrscheinlich eher so Schwerpunkt Packaging-Agentur. Mhm. Und da konnte ich dann nach der Schule oder in den Ferien anfangen zu jobben, gab auch Geld. Und das waren dann kleine Hilfsdienste, die man machen konnte, also ohne Ausbildung, ohne Studium, was man so machen konnte, um die erfahrenen Artdirektoren dann zu unterstützen.
Wie lange hast du das gemacht?
Boah, schwer zu sagen. Ein paar Jahre? War jetzt nicht nur ein Sommer, also es war schon ein bisschen länger.
Mhm. Ja. Okay. Was hast du alles gemacht?
Also die hatten so Kunden wie, ich glaube Centis ist das, Marmeladen, Parfum, wegen Maurer und Wirtz, also ein paar Parfümsachen gab es da. Was machen Sachen, Pappen zusammenkleben, wirklich kleine Zuhilfsarbeiten, ne, nichts Großes. Aber es waren so die ersten Gehversuche in dem Bereich, ein bisschen schnuppern, was es da überhaupt gibt. Die ersten Namen, Stockbilder oder so, die dann gefallen sind, das war alles neu. Ne? Layouts, Ausdrucke, CMYK, so Sachen, die man nur nicht kannte vorher. Ne? Und so irgendwie fand's faszinierend, fand ich irgendwie spannend.
Und dann bist du zur FH gegangen, nach Aachen?
Wehrdienst und so war noch zwischen unüblich für Gestalter. Ja, man verdrängt es auch.
Ja, irgendwie.
Ich glaube, da bin ich der Einzige, der mit dem Hintergrund Wehrdienst gemacht hat, aus Naivität reingestolpert und.
Aus Naivität rein?
Naivität war nicht. Also normalerweise hinterfrage ich Sachen bis zum Umfallen, ne? Und wird alles sorgfältig geplant in meinem Leben, aber da, keine Ahnung, warum ich das nicht gemacht hat, vielleicht einfach Neugier, ne, reingestolpert. Ja.
Wie war die Zeit dann da?
Skurril. Skurril.
Ziemlicher Bruch von der Schule. Ne?
Ja, schon. Genau das Gegenteil. Nicht frei denken, bitte keine eigene Meinung haben. Obwohl, muss man sagen, Bundeswehr ist jetzt nicht so blöde Truppe, wo dir immer nur gesagt wird, was du denken hast. Da gab es auch, ich weiß nicht mehr, wie das da hieß in der Ausbildung, das war eine große Hörsäle, wo auch diskutiert werden konnte mit Leuten. Und ich habe auch entgegen dem Stigma oder was man denkt, auch gute Leute kennengelernt, auch Offiziere, also jetzt Leute, die nicht nur für den Wehrdienst da sind, die auch selbstständig denken, wo es gute Gespräche gab mit Leuten, also es war ein bunter Mix. Mhm. Es war weit davon entfernt vom Klischee, was man denkt, aber das Klischee wurde dafür auch richtig bedient, also gab es auch. Mhm. Ja?
Und dann bist du zur FH gegangen und
erstmal gescheitert am Eignungstest zuerst, ne?
Gescheitert am Eignungstest.
Ja, es ist wie wenn du Musik studieren willst oder Kunst, glaube ich, auch und Design auch. Da steht die Hürde im Weg, einen Eignungstest machen zu müssen. Also du kannst nicht einfach hingehen und sagen,
ich will Design.
Das ist ganz unterschiedlich. Also das Erstmal gibt es nur wenige Möglichkeiten, überhaupt Design zu studieren. Also ich glaube, in NRW bist du noch gut gesegnet mit Köln, Dortmund, Münster und so, aber es ist in anderen Gebieten, in anderen Bundesländern viel dünner, ne, wo man das überhaupt studieren kann. Dann auch nicht immer Herbst, was ist Herbst, Sommer, ne? Mhm. Sommersemester. Oder Frühlingssemester.
Sommer- und Wintersemester, ne?
Sommer, Winter. Ich weiß es nicht. Mhm. Also es ist nicht immer, dass man an beiden Semestern irgendwie an beiden Startpunkten starten kann. Mhm. Ne? Ein bisschen reglementierter musst du dann wirklich ein Jahr lang auf die nächste Chance warten, wenn du es dann nicht schaffst. Ne? Das ist dann bitter. Mhm. Und ich weiß, in der Schule war ich so mit in einer ganz kleinen Gruppe, die Kunst, LK, die da Bock drauf hatte. Und dann bin ich mit der Geisteshaltung dann auch in den Eignungstest gegangen. Die denke, ich bin da allein auf weiter Flur. Also ich habe das einfach transferiert von den Erfahrungen aus Kunst Elker, wo es keiner machen wollte. Und dachte, das wird ein Durchmarsch. Und es war genau das Gegenteil. Und ich meine, das wurde damals irgendwie so verargumentiert, dass es so cool. Also der Begriff Designer ist nicht Kunst Elker. Das ist cool. Das ist geil. Und die Flure waren ja voll. Also das war... Ich meine, das war im Schnitt waren es über 1000 Bewerber für 30, 40 Stellen.
Und du bist dann erst gescheitert dann an der Bewerbung und dann hat es irgendwie geklappt oder wie?
Richtig durch mit Fliegenfahren durchgerauscht, weil ich habe zu dem Zeitpunkt nicht verstanden, obwohl ich schon in dem Bereich gearbeitet habe, dass es nochmal grundlegend anders ist, Design und Kunst. So. Und dass es einen riesen Gap gibt zwischen das, was du in der Schule beigebracht bekommst mit Kunst, also perspektivisches Zeichnen oder Farbenlehre so ein bisschen und Design. Ne, das ist ein riesen Update, was du eigentlich haben müsstest. Und viele machen eine Ausbildung vorher damals, ne, die kommen dann leichter rein. Aber bei mir, ich bin einfach komplett durchgefallen. Also ich würde mich heute auch selber durchfallen lassen mit dem, was ich da hingetragen habe, das war Murks, das hatte mit Design nicht viel zu tun. Es war freies Artwork, aber...
Wie bist du denn aufgenommen worden? Hast du dich einfach ein Jahr später wieder beworben?
Ja, ich war penetrant. So, ne? Nebenjobs über Wasser gehalten und dann dazugelernt. Und ich hatte bei verschiedenen Fachhochschulen mich beworben und beim zweiten Anlauf hat es dann geklappt. Düsseldorf, Aachen. Mhm. Ach nicht, die wollten mich nicht. Düsseldorf und... irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, wer es nochmal dort ist.
Und die Zeit, gab es da irgendjemanden, der dich da besonders geprägt hat, als du da studiert hast?
Ja, an der Fachhochschule, ja. Es gab hat dann einfach gut gepasst, einen fantastischen Professor, der hieß Dieter Reder, Fräulein Dieter, dürfen wir ihn nennen. Ich kenne auch niemanden, der eleganter rauchen konnte als Fräulein Dieter. Eine ganz elegante Persönlichkeit, ein ganz toller Charakter, hat vielen, vielen geholfen. Man ist ja unsicher im Studium, ne? Gerade als Gestalter, ne? In welche Richtung entwickelt man sich? Was ist eigentlich dein Stil oder was ist deine Art? Das verunsichert am Anfang. Das ist jetzt ein sehr sensibles Studium oder sind Flyer, kriegt noch jeder hin, aber wirklich einen Stil wach zu küssen in einem Menschen drin, der da irgendwie schlummert. Und er konnte das. Er konnte das wirklich mit ein, zwei Semestern, das sind ja kleine Gruppen im Designstudium, hat er das irgendwie erkannt, wie die einzelnen Studenten irgendwie ticken, so, und dieses Stil irgendwie freigelegt und dich dann immer in deinem Stil bestärkt. Also es ist nicht die Methode, irgendwas vorzuleben, alle mussten ihm folgen, hat wirklich ist auf den Einzelnen eingegangen und hat dann wirklich das rausgeholt, was in dem drin war. Ein super Typ, ist leider schon gestorben und gibt ja so ein paar Leute oder ein paar Menschen im Leben, die dir wie so ein Billardkugel mal so einen Drall in eine gewisse Richtung geben. Und ich glaube, wenn man das nicht sagen kann, dann gibt es die Leute auch nicht. Dann gab es keine Person, aber bei mir gehört er auf jeden Fall dazu.
Was hast du von ihm gelernt?
Ich würde sagen, dass sein Ding zu machen. Ja, das zu machen, woran man glaubt, von dem man überzeugt ist, das zu machen. Aber auch ganz einfach Handwerk. Also neben diesem grundsätzlichen, dieser Richtung, die man einschlägt, ne, im Design oder in der Kommunikation habe ich immer das Gefühl, zieht mich immer ein bisschen Richtung Enfant Terrible, immer. Und das ist natürlich in der Werbung ist dankbar. Keiner möchte langweilige Werbung haben, im Design auch. Ne? Dieses 0815 Grau, also wenn ich es in Farben ausdrücken würde, Grau, ist nicht schwarz-weiß, diese graue, träge Mitte, das war nie was für mich. Das ist immer öde, kotzt mich an. Ne? Und das war genau sein Ding, dass er sagt, das musst du ja gar nicht sein. Jeder hat so seinen Stil, seine Richtung. Und dann mach's aber auch 110%. Dann zieh dein Ding auch durch.
Okay. Und dann bist du 2007 zu Springer Jacobi gegangen?
Ja, direkt Diplom gemacht und dann direkt, ich glaube, 2 Wochen. Und dann sollte eigentlich nur ein Praktikum werden. Mhm. Hatte zwei Bewerbungsgespräche in Hamburg zur gleichen Zeit. 2 Angebote, eins von Jungformat und etwas später zeitversetzt eins von Springer Jacobi. Aber auch ja, dann muss ich mich vielleicht korrigieren, das zweite Mal total naiv. neben Bundeswehrzeit, das zweite Mal voll naiv. Da
ich kann ja bestimmt noch ein drittes Mal sagen.
Bestimmt. Also es gibt ja kein Turm und irgendwann ist ja endlos. Irgendwann bekommen wir einen Punkt. Aber das war naiv. Ich habe die, darf man gar nicht sagen. Meine Idee war, ich wähle die Agentur, wo ich gerne was lernen wollen würde. Vielleicht ist es gar nicht so blöd jetzt unter dem Aspekt, die wähle ich danach aus, wie die Webseite gestaltet ist. Also hat eine.
Hast du dich auf einen Touchpoint konzentriert?
Damals gab es ja, also gab es nicht so viel. Also, was will man von der Agentur erfahren, wenn nicht über die Webseite? So, und ich habe mir gedacht, okay, wenn die Webseite, wenn sie da Herzblut reinsteckt und das gut gemacht ist, ne, muss der Agentur ja wichtig sein, wie sie auftritt. Das muss auch eine gute Agentur sein. Und Jungformat war mir ein Begriff, weil Papa irgendwo abends. Harald Schmidt, da sind die beiden Gründer von Jungformat irgendwie aufgetaucht und Holger Jung und Jeremy. Und das war für den Begriff großer Name wichtig. Springer Jacobi war eigentlich die wichtigere Agentur, war aber nicht bei Harald Schmidt oder jedenfalls nicht zu der Zeit, wo mein Papa wach war. Und deswegen habe ich gedacht, irgendwie Jungformat, großer Name, große Nummer. Hatte ich Respekt davor beim Bewerbungsgespräch, war ich nervös. Und Springer Jacobi eigentlich wichtiger, geilere Agentur zu dem Zeitpunkt. Auch heute finde ich immer noch als Stern, ne, der diese Szene geprägt hat, aber da nicht bekannt, nicht geläufig und nicht damit befasst, naiverweise, so, was mein Glück war, nee, null nervös. So.
Mhm. Und wie war denn die Anfangsphase für dich?
Die war irritierend für mich, weil ich halt zu dem Zeitpunkt durch und durch geprägt von diesem sehr, sehr starken Professor, sehr komplett geprägter Designer von der Denke. Sehr stilbewusst, auf 100% Ästhetik, eigentlich 120% Ästhetik geprägt, hochgezüchtetes Ästhetik-Rennpferd. Und dann kommst du in so eine Werbeagentur rein, wo dann Leute mit so Adiletten rumliefen und Füße auf dem Tisch und keine Ahnung, es ist halt Horror am Anfang, wo du denkst, das ist ganz weit weg von dem, wo man herkommt. Aber es war lehrreich. Ne? Und ich habe zu dem Zeitpunkt gemerkt, was dann auch viele Designer dann merken müssen am Anfang, kann ich, es ist zwei unterschiedliche Arten von Kreativität, kann ich auch diese rationale Kreativität erzeugen, die in der Werbung benötigt wird? Oder ist es eher diese emotionale Kreativität, die man im Design hat? Ne, emotional was rüberzubringen, Ästhetik, Bewusstsein. Das sind zwar grundlegend unterschiedliche Sachen und das ist kein Eigenlob, das war eher eine Erkenntnis, dass ich beides kann und beides geil finde und auf beides stehe. Es sind aber auch viele Freunde von mir, die das auch gemacht haben und dann für sich die Erkenntnis gewonnen haben, die Werbung, diese Art von Kreativität, das ist, erfordert auch ein viel Handwerk, aber ein Stück auch irgendwie Talent oder sich darauf einlassen. Das war dann nichts für die. Also das war die spannende Erkenntnis ganz am Anfang. Kreativ Ideen entwickeln am Fließband. Viele Leute stellen sich dann das als Spaß vor. Ne? Die Leute in der Werbung, die entspannten Kreativen, was für ein geiles Lotterleben. Und ich würde sagen, es ist aus meiner Sicht so einer der härtesten Berufe, weil es Leute psychisch fertig macht. Du kannst eine Zeit lang brennen und du musst brennen in den großen Agenturen. Du musst tolle Ideen produzieren und du hast auch Bock, du willst das auch machen. Das ist ja ein die Leute wollen ja diese Agentur, wo ja niemand diese prügeln müssen dahin. Das sind Leute, die brennen dafür, die haben Bock drauf. Aber du brennst dann oft so hell mit Nachtschichten und du kannst nicht abschalten am Wochenende, kennen nur wenige, die das können, dass du nicht merkst, wie man richtig ausbrennt. So. Ist nichts gegen die Agentur, muss jeder selber wissen, ob er das machen möchte, ist, weil es eine unglaublich intensive Zeit ist. Die Uhr läuft irgendwie ja, doppelt so schnell. Aber es ist eine Zeit, wo man sagen kann, das ist kein Vergnügen, es ist kein Spaß, das ist richtig, richtig Arbeit. Wenn dir jemand sagt, morgen um 2 Uhr brauche ich 3, 4 Konzepte. Und das kann ja jemand selber mal überlegen, ob man das schafft, 3, 4 Konzepte in Zeit auf den Punkt runterzuschreiben. Die müssen gut sein. Ne? abzulegen und dann keine Pause und dann geht sofort weiter mit den nächsten. Entwickeln ein Konzept für eine Anzeige, entwickeln ein Konzept für einen Radiospot, für ein TV, für eine Kampagne. Dieser ständige Druck, du hast ja keine Pause, ne? Und mach das mal 2-3 Jahre am Stück. Ne, ich glaube, ja, das ist schon gut, wenn es 2 Jahre wirklich auf einem hohen Niveau dann durchbrennst.
Mhm. Wie bist du damit zurechtgekommen?
Super. Wenn man keine feste Beziehung hat, das heißt, du kannst dich wirklich 100% auf den Job konzentrieren, da richtig reinspringen, wie so ein Freibad, das ist wie eine Sucht. Du siehst plötzlich, ich meine, du warst gerade irgendwie, kommst aus Aachen oder Eschweiler, so und plötzlich sieht man deine Ideen dann irgendwie im Fernsehen oder auf großen 18-Einzelplakaten. So, ne? Es macht unglaublich viel Spaß, diese Sichtbarkeit, irgendwas zu machen und die Reaktionen von den Leuten dann zu bekommen. Sagen, geile Idee oder, ne? Das ist wie eine Sucht. Du bist natürlich dann auch eingebettet in Leute, diese Sekte, die gleiche Sucht mit dir teilen. Das ist so ein Junkie-Club. Und man macht das wirklich, das ist keine Trennung mehr zwischen Hobby, Passion und Beruf. Du guckst ja nicht auf die Uhr, wenn es jetzt 8 Uhr, ich mache jetzt Feierabend oder so. Das ist, du brennst für die Ideen, du brennst durch. So. Mhm. Aber muss halt dann bei jüngeren Leuten, heute ist ja auch jetzt, ja, wie lange ist es jetzt her? 12, 13 Jahre. Heute würde man sagen, mach mal ein bisschen lockerer, aber das würde ja auch diese Kreativität zerstören. Eigentlich ist es ja gut, dass Leute dann brennen. Ne? Mhm. Aber man sollte es vielleicht jetzt im Rückblick mit mehr, ja, vielleicht ein bisschen ruhiger ab und zu diese Phasen dann sich gönnen, dass man sagt, ich mache jetzt auch mal ein Wochenende. Ich versuche mal abzuschalten oder so. Mhm.
Hattest du einen Mentor während der Zeit?
Viele. Und Springer Kubi hat man immer nachgesagt von außen, das wäre eine Sekte. Und ich glaube, das, was ich gerade geschildert habe, dass Leute für was brennen, da Bock drauf haben, da diesen unglaublichen Drive haben, das sieht von außen natürlich aus wie eine verschworene Gemeinschaft innen drin. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, in der Sekte zu sein, aber es waren unglaublich geile Lehrer, die ich hatte, die nicht mit dem Wissen gegeizt haben, die nicht arrogant waren, gesagt haben, nö, ich bin 20 Jahre Top-Mercedes-Benz-Werber, ich behalte mein Wissen jetzt für mich. Also das war genau das Gegenteil. Es waren offene Arme und das Gefühl, wir pushen uns zusammen zum Erfolg und ich teile mein Wissen super gerne mit dir, um gemeinsam das Ergebnis nochmal besser zu machen. Zum Beispiel Dirk Heusemann, der war gerade da, als ich angefangen hatte, die ersten Pitcher mit ihm zusammen gemacht, aber natürlich in der Hierarchiestufe, keine Ahnung, wie viele, 3-4 Stufen drunter, aber für mich auch irgendwie prägend, so wie er rangegangen ist an Sachen. Später Kreativchef bei Jung von Matt geworden, Matthias Habeck war da. Dann kam Eskil Puhl als Texter, der, glaube ich, auch Jung von Matt Hintergrund hatte, auch sehr, sehr viel von gelernten Gespür zu entwickeln. Was ist eigentlich eine gute Idee? Am Anfang kann ich mich noch gut daran erinnern, ein guter Freund damals, der Christoph Finz, der ING Diba-Werbung dann jetzt gemacht hat. Mit dem zusammen haben wir dann die unterste Schublade, die hat er vor seine Bürotür gestellt, wo die ganzen miesen Schrottideen reinkamen. Das heißt, du hast ja dein Tagesgeschäft gehabt, das heißt Atelier, Grafiker. Da musst du die ganze Zeit irgendwelche Adaptionen machen für McKinsey, Commerzbank, eBay, DWS, Deutsche Bank. Da war ja nicht viel Raum, um Kreativideen zu entwickeln. Mhm. Das waren den in Positionen über dir eigentlich vorbehalten. Das heißt, wenn du Bock hattest, da mitzumischen, dann ging eigentlich nur nach Feierabend. So. Ich hatte Bock und es waren die Feierabende noch gefüllt mit Konzepten entwickeln. Aber diese ersten Ideen, diese ersten Gehversuche, ist, glaube ich, auch wie bei einem Fotografen, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, ich glaube, Cartier-Bresson war es beim Fotografieren. Die ersten, ich weiß nicht mehr, 1000 oder 10.000 Fotos, hat er gesagt, sind, kannst du knicken. Also das ist alles für die Tonne. Und das ist es bei Kreativideen auch. Die ersten Konzepte, die ich gemacht habe, heute kann man drüber schmunzeln, was für einen Scheiß man eigentlich produziert hat. Darf man gar keinem Kunden umhängen. Also es ist ja geschäftsschädigend. Aber es hat, die wurden ja auch nicht umgehangen, sozusagen. Das sind ja wirklich nur Konzepte, die intern sozusagen einmal mitgelaufen sind, wo man mal teilnehmen konnte bei Kreativphasen für Kunden. Die wurden natürlich alle dann ausgesiebt, weil die einfach nichts getaugt haben. Aber es hilft dir und es braucht auch Monate. Und da haben Kreative immer unterschiedliche Hilfen, wie man da rankommt. Die einen sagen, ich brauche keine Mechaniken, ich brauche Mechaniken, die ich mir danach sozusagen rausgezogen habe. Da gab es ein tolles Magazin, das gibt es heute immer noch, Lürzes Archiv. Also Herr Schiefer, wo, ich weiß gar nicht, wann es rauskommt, einmal im Monat oder so, glaube ich, wo die Top-Ideen der Welt einmal drin sind. Damals sind wir Schwerpunkt Print. Und das war nachts dann der Job, sozusagen mit Freunden zu der Zeit zu schauen, was sind eigentlich die Mechaniken von diesen tollen Sachen. Und irgendwie nach Wochen, Monaten bemerkt man, wenn er immer sich versucht, was ist die Kreativmechanik von dieser tollen Anzeige, von dieser Kampagne, blablabla. Und irgendwann merkt man, es bildet sich ein Raster, so ein Muster. Und dann haben wir es versucht aufzuschreiben, zu ein System zu überführen. Und man hat man gemerkt, es sind so 4 oder 5, die immer wieder auftauchen. So. Und das ist halt ein Top-System oder Top-Startrampe, um dann schneller Konzepte entwickeln zu können, die was taugen nach System.
Das heißt, ihr habt euch letztendlich Werbung angeschaut, ihr habt die analysiert und habt dann eben geguckt, welche Gesetzmäßigkeiten kann man da finden und habt die zusammengetragen als Startpunkt für neue kreative Ideen.
Genau, aber das waren ja schon die besten, die es in der Welt gab. Ne? Und es hilft, also es befreit nicht, dass man sagt, ich muss jetzt nicht mehr kreativ sein, aber es erleichtert und es erhöht die Geschwindigkeit, schnell Konzepte zu machen.
Mhm. Kannst du dich an einen Punkt erinnern, wo du gesagt hast, okay, ab diesem Zeitpunkt ist es total abgegangen für dich. Also da ist irgendwas erkannt worden oder ein Konzept von dir genommen worden und dann weiterentwickelt worden. Und das war dann irgendwie für dich so ein bisschen der Durchbruch.
Mhm. Also ich glaube, das war... Du fängst als Grafiker, als Texter, kannst du sofort einsteigen, kreative Ideen zu entwickeln. Als Arter oder als Grafikdesigner hast du immer noch einen Zwischenstep, nämlich das sogenannte Atelier oder Jungformat, dann ist, glaube ich, Maschinenraum oder so. Das hat jede Agentur. Das sind halt, da wird halt Formate abgeschrubbt von irgendwelchen Anzeigen und da musst du eigentlich durch. Und erst wenn du das hinter dir hast, manche Leute kommen auch gar nicht dadurch, die machen das länger. Keine Ambition oder schaffen es dann nicht und gehen dann auch irgendwann. So. Ich glaube, das war einfach Biss und Ehrgeiz, immer wieder zu versuchen. Es gab so eine interne Goldrunde für interne Goldideen. Goldideen sind Ideen, die werden von großen Agenturen intern gemacht, entwickelt, aber nicht auf bestehende Kunden. Das bedeutet, die Ideen sind sogar losgelöst im freien Raum. Das heißt, wenn du einen Kunde Audi bist oder hast und du sagst, ich habe eine mega geile Idee, aber gar keinen Kunden dafür. Die Idee ist eine Goldidee. Die wird also bei Kreativfestivals, das ist wichtig für die Agenturen, bei Kreativfestivals gut abzuschneiden, damit sie gut ins Ranking eingeordnet werden, ins Kreativranking, damit das wiederum den Kunden außen suggeriert, ob eine Agentur gut ist oder nicht gut ist. Mhm. Also eigentlich ist Verarschung Goldideen. Das ist auch das weiß auch jeder. Man versucht es irgendwie bei den Festivals dann auszusortieren. Was ist eine Goldidee? Man versucht zu erkennen, die Jurys versuchen zu erkennen, das ist jetzt eine echte Idee für einen Kunden, also eine reale Idee oder auch nur eine Goldidee. Da gibt es auch widersprüchliche Meinungen. Die einen sagen, ja, Kreativität steht über allem. Die anderen sagen, ja, aber das ist ja Verarschung. Nur die Idee zählt, die auch für einen realen Kunden entwickelt wurde, um diesem Kunden auch real zu helfen, weil sonst ist Kunst und keine Werbung. Aber diese Goldrunden gab es und diesen Goldrunden habe ich dann immer wieder besser abschneiden können. So. Mhm. Und dann gab es einen Wechsel an der Spitze der Unit-Leitung gab es einen neuen Kreativdirektor. Und ich meine, das wäre damals auch eine Idee gewesen, die konkret entwickelt wurde für Osram, Nachtfalter-Märchen. Wo ich dann, ich weiß nicht, ob ich die Idee noch zusammenbekomme. Also Osram hat dann ein neues Licht auf den Markt gebracht, was sehr hell leuchtete. Und ich wollte anders rangehen an diese, also jetzt nicht werbisch. Werbe ist ja eigentlich bei Werbern verpönt, ne? Also, sondern man will die Menschen ja immer mit einer tollen Idee begeistern. So, und dann funktioniert es ja wie das trojanische Pferd, das Logo von Jungformat. Man nimmt diese tolle Idee auf als Kunde und schluckt eigentlich das Hard-Selling gleich mit. Und dann verkauft man dadurch. Das heißt, die Idee ist sozusagen der Zuckerwürfel, wo die bittere Medizin eingeträufelt wird. So, aber weil Medizin möchte kein Kunde schlucken freiwillig, also braucht man eine tolle Kreatividee drüber, das ist der Zuckerwürfel. Und die wird dann bereitwillig geshared, geteilt, gelobt, wieder und wieder angeschaut, ohne zu merken, dass man eigentlich dann hinterfotzig das Produkt oder die Verkaufsbotschaft mitschluckt. Das ist unangenehm. Und das war jedenfalls für Osram, die Nachtfaltermärchen, das in ein Märchen zu verpacken. Von zwei, ich weiß ja nicht, ob ich die Namen so, Arvid und so, und zwar Nachtfaltermärchen, Nachtfalter Figuren, die ganz tolle Sachen erleben und natürlich irgendwann die Sonne mal sehen wollen in ihrem Leben, weil kriege ich keinen Nachtfalter zu sehen. Und die erleben dann diesen verwunschenen Wald und ganz vielen anderen zauberhaften Geschöpfen. Und sie machen sich ja auf diese Reise nach der Sonne und am Ende kommt halt raus, es ist gar nicht die Sonne gewesen, die sie jetzt bei dieser verträumten Waldhütte dann finden, sondern klar, eine Glühbirne, die davor baumelt mit dieser Osram-Birne drin. Und das hat ihm so gut gefallen, glaube ich. Ich glaube, das war so einer der Punkte, diesem neuen Kreativdirektor, dass ich dann nach und nach rausgelöst wurde aus dem Atelier und auch ein echten Konzept mit den erfahrenen Copywritern, Art-Direktoren arbeiten konnte. So. Und dann irgendwann wurde man selber befördert, Junior Art-Direktor, und war dann komplett alleine. Und da war, glaube ich, die ersten Jobs, die man machen konnte, war viel für McKinsey und das Depot damals. Mhm. Viel eBay international mit anderen Kreativteams, erfahrenen Kreativteams damals. Das waren die ersten richtigen Werbejobs. Mhm.
Und wie lange warst du insgesamt da?
Die Zeit ist doppelt so schnell vergangen. 3 Jahre. Ich habe den Laden wirklich geliebt. Das war meine Kinderstube bis zum bitteren Ende. Das war der Stern, die Top-Agentur in Deutschland. Aber in dieser Zeit, die ich da war, 2006, glaube ich, war sie noch als die beste Agentur, hat sie noch abgeschnitten. Und 2010 war das Ende.
Mhm. Kannst du dich irgendwie an die letzten Tage erinnern bei Springer Jacobi? Wie ist das vonstatten gegangen? Mhm.
Skurril. Also wir waren dann noch in unseren Büros drin. Irgendwann gab es kein Gehalt mehr, was irgendwie überwiesen wurde. Die Leute waren aber noch da. Wir haben auch nach Springer Jacobi-Manier auch eigentlich noch gebrannt, also gute Sachen gemacht, obwohl kein Geld mehr bezahlt wurde für namhafte Kunden. Und man ging halt morgens zur Arbeit. So, man wusste irgendwie, das ist jetzt, die Tage sind jetzt gezählt. Das ging ja sehr schnell. Also 3 Jahre. Man merkt, wie schnell sowas gehen kann, von der Top-Agentur bis zum Ende. Ja, und dann komplette Auflösungserscheinungen nur noch.
Wie ist es dann für dich weitergegangen? Hast du überlegt, zu einer anderen Agentur zu gehen? Was waren so deine Gedanken?
Also erstmal war es ganz bitter, weil man einfach ganz, ich glaube, vielleicht, weiß nicht, ob ich dafür anders sprechen kann, für mich ist so die erste Agentur doch was Besonderes gewesen. Und dass das gleich so eine Agentur war, die hatte eine ganz krasse Kultur von Clean Desk Policy über 100 Agenturregeln, Kultur. Das war alles von den tollen Gründern damals entwickelt worden, Heini und Konstantin. Die haben auch wirklich versucht, ihre Kultur in so ein System zu gießen, dass man danach leben konnte. Und das hat auch hervorragend funktioniert. Man hat es dann angenommen und dann fehlte dir das plötzlich. Das war wie ein funktionierendes Uhrwerk, wo alles perfekt funktionierte und es war plötzlich weg. So. Es gibt ja manchmal so Geschichten, wo du denkst, da passt alles. Also wenn irgendwann Essentiort sich nicht von mir getrennt hätte, wäre das wahrscheinlich so ein Laden gewesen, wo man sehr, sehr lange hätte bleiben können, weil man sich einfach so wohlgefühlt hat in der Kultur, mit den Menschen, mit dem Drive. Und wenn dir das plötzlich fehlt und du dich dann wirklich wie so ein Wasserbecken komplett reingesprungen bist in den Job, dann ist es ein Totalverlust plötzlich. Ne? Und ich hatte zu der Zeit 2 Angebote, eine Gruppe von Springer Jacobi-Leuten, die selbstständig gemacht haben, was Eigenes aufbauen wollten in Hamburg, und ein Angebot von Pius Walker, von der kleinsten Top-Agentur der Welt, irgendwie so verkaufte er sich, glaube ich, in Zürich, und habe dann geschwankt. Und ich war auch in Zürich, habe ihn auch kennengelernt, ein ganz toller Mensch, tolle Agentur. Ich wollte nur nicht, das will, glaube ich, Etat, unter anderem Amnesty International machen, die wäre drum gewesen, gegangen, jetzt gerade, wo ich das Gefühl hatte, in der Großstadt, ne, ich komme Eschweiler, Aachen, Hamburg, Hamburg war für mich dann Großstadt, U-Bahn, jetzt wieder von null irgendwo anders, in einer anderen Großstadt, Zürich, anzufangen. Das wollte ich nicht. Das war irgendwie zu viel gerade im Umbruch. Ich brauchte irgendwie eine Konstante und gesagt, ich würde gerne in Hamburg bleiben. Also habe ich dann das Angebot von dieser Gruppe an Springer Jacobi-Leuten mitgenommen, angenommen und bin dann in ihr Startup als Art-Direktor gewechselt. Und da war kein großer Umbruch, weil die ganze Gruppe, die ja mitgewechselt ist, das war eigentlich komplett, da war kein einziger dabei, der nicht von Springer Jacobi kam.
Wie hast du die Zeit erlebt? Wie lange warst du da?
Oh, Das weiß ich gerade nicht mehr richtig. Da war, glaube ich, auch ein bisschen was Verdrängung dabei. Ich weiß es nicht mehr, vielleicht 2, 2,5 Jahre, glaube ich. Das war für mich schwierig, weil du warst dann am Anfang hochgezüchtet auf Top-Kreation, Sprinter Kobi, top, top, top. Es muss immer Top-Kreation sein, vielleicht gar nicht mehr im deutschen Vergleich, sondern europäischer Vergleich, wo man mitspielen wollte. Und plötzlich warst du in so einem kleinen Startup ohne großen Namen, was logisch ist. Klar, keiner kennt Startup. Der große Name, Sprinter Kobi, fehlte auf der Visitenkarte. Und ich war damals wirklich noch jung und verbissen. Und natürlich mussten die beiden Gründer, die das dann entwickelt haben in Hamburg, die mussten ja auch Gehälter zahlen, Miete zahlen. Da musstest du auch für mittelständische Kunden, die das gar nicht gewohnt waren, diese Taktung, diesen Drive oder dieses Niveau von guter Top-Kreation, für die musste man ja auch irgendwas entwickeln. So. Die wollten aber nicht die geilen Goldideen haben, sondern die wollten einfach hier irgendeine Anzeige haben, hier um irgendein Produkt zu verkaufen. Die haben es gar nicht verstanden, wie moderne Kommunikation funktioniert. Wenn ihr Produkt nicht abgebildet war auf einer Anzeige oder so, dann gab es ja Schweißausbrüche. Also ne, die waren das einfach nicht gewohnt, die hatten nicht den Hintergrund, die hatten auch keine professionellen Marketingabteilungen, die ihnen das hätten erklären können, wie Verkaufen auf dem Level funktioniert, über Begeisterung. Mhm. Das Produkt ist, macht Google ähnlich. Also du machst einfach, du begeisterst andere Menschen und du wirst automatisch darüber Geld verdienen, wenn du Menschen für etwas begeistert, ein Produkt, eine Dienstleistung. Das Produkt finden die automatisch am Ende auch kaufen, klar. Das gehört zu dieser Begeisterung dazu. Harley Davidson hat es ja mal so getextet. Bei uns kaufst du ein Lebensgefühl oder das Gefühl von Freiheit und unendlichen Horizonten und das Motorrad gibt es kostenlos, gratis on top, nebenbei Abfallprodukt. Ne? Ja. Das ist für mich ein einschneidendes Erlebnis gewesen damals, weil ich fand es einfach nur noch schlimm. Also dann, das Gefälle war einfach zu hoch, zu tief von diesem Level, wo man hingezüchtet wurde, dann auf das Notwendige, da hatten die beiden Gründer auch recht. Vielleicht haben sie es auch selber. Das ist, glaube ich, jeder Gründer, der irgendwann durchstartet, was macht, sonst wird man vielleicht gar nicht gründen, wenn man es alles zu sehr lange hinterfragt. Ich glaube, das hatten sie auch damals nicht so erwartet. Aber es war natürlich notwendig, das zu machen. Aber für mich war es keine gute Zeit.
Und dann bist du selber zum Gründer geworden danach?
Dann bin ich selber zum Gründer geworden, weil ich habe gemerkt, ich war unzufrieden. Ja, massiv unzufrieden. Wenn man sich nur über seinen Job oder so definiert, dann hast du ja keinen Ausgleich. Dann kannst du nicht sagen, es ist kein 9-to-5-Job. Ich sage dann, okay, ich gehe nach Hause und mache ein schönes Privatleben. Ne? Das war ich noch komplett zu sehr geprägt von der ersten Agentur. Ein guter Freund war zu der Zeit bei Jung von Matt.
Das war Daniel Ries.
Daniel. Und wir waren damals schon eine Zeit lang Teampartner bei S&J gewesen. Und wenn du so ein 20 Quadratmeter Bürochen dann teilst, dann kennt man sich über eine Zeit in- und auswendig. Da weißt du, da kannst du dich hundertprozentig drauf verlassen, weißt hundertprozentig, wie der andere tickt. Und er hatte gesagt, bevor es in die Familienplanung geht, wenn, du machst das dann nachher nicht mehr. Wenn du zu sehr auf Sicherheit bedacht bist, wenn du zu viele Dinge gibst, die bezahlt, berücksichtigt werden wollen, da fehlt dir der Drive, dann springst du nicht mehr ins kalte Wasser. Es war genau der richtige Zeitpunkt zu sagen, jetzt oder nie. So. Er hat Bildungsformat gekündigt, ich habe meinen Job gekündigt und dann sind wir ins kalte Wasser gesprungen. Mhm.
Und dann habt ihr Ansbach Shelter gegründet. Erzähl mal, was der Hintergrund davon war.
Wir wollten unsere Kompetenzen zusammenlegen. Das heißt, ich habe den Hintergrund natürlich gehabt über meine Ausbildung. Daniel war auch kreativer, hat auch Schwerpunkt dann Markendesign studiert. Und Werbung, beides kann man gut zusammenlegen. Wenn jetzt eine Strategie dazu gekommen wäre, hat man ganz viele drei Kernbereiche abdecken können, die man braucht für professionelles Branding, Strategie, visuelles Erscheinungsbild, Marken, Branddesign und Brandkommunikation. Wir hatten natürlich nachher nach einem Namen gesucht, weil wir haben gesagt, wir wollen keine reine Designbude werden, wir wollen auch keine Werbeagentur sein. Wir hatten uns bei Sprinter Kobi, haben wir schon angefangen, uns für das Thema zu interessieren, Strategie, weil wir gemerkt haben, wir sind jetzt hier mit den Top-Leuten zusammen für Werbung. Wir haben bei großen Kunden sehr große Budgets, die wir nutzen konnten für Werbung. Und trotzdem hat man oft zu dieser Zeit, bei S&J-Zeiten gemerkt, bestimmten Kunden kann man nicht mehr helfen. also obwohl man jetzt alle Werbe, du hast die Top-Agentur, du hast die besten Kreativen, die besten Fotografen, die besten Regisseuren, Top-Ideen und trotzdem ist da ein Limit dir gesetzt. Du kannst bestimmten Kunden nicht alleine, du kommst an die Grenzen von den Möglichkeiten von Werbung oder Kommunikation. Und wir haben zu der Zeit gemerkt, okay, es gibt Probleme, die liegen tiefer. Und die kann ich durch Werbung alleine, egal wie gut sie ist, nicht beheben. Es muss ein Strategieproblem sein. Und zu der Zeit, das ist dann ein Vorlauf gewesen von 3, 4, 5 Jahren, haben uns da reingekniet und angefangen, für uns war das ein neues Thema, Markenstrategie, die ersten Bücher von Ries und Schraut gelesen, Domitzlaff, viel Scheiß auch dabei gelesen, da gibt es viele falsche Propheten, jetzt aus heutiger Sicht, die sich da tummeln und irgendwelche Bücher bei Amazon anpreisen, wirklich Humbug. Muss man aber durch, damit man, glaube ich, nachher so ein Gefühl dafür bekommt, was ist Schrott und wo wollen sich Leute profilieren und wo ist wirklich Substanz dahinter, und merkst du dann mit der Zeit. Und gesagt, okay, das wollen wir hin, da wollen wir eher rein, wir wollen Marken ganzheitlich betreuen. Mhm. Wir wollen am Anfang schon die Weichen stellen im Thema Markenstrategie und begleiten diesen Prozess im Design und in der Kommunikation weiter mit dem, wir gehen die Reise weiter mit dem Kunden. Aber nur Werbung alleine, keine Chance. Nur Design alleine, keine Chance, dem Kunden wirklich zu helfen. Also ich würde sagen, schon ist mehr als die Hälfte, mehr 60-70% in die Strategie reingehören. Wenn man da Fehler baut, das nicht sauber aufsetzt, dann mit absoluter Sicherheit ist die nächste Phase Design und Kommunikation auch verschwendetes Geld. Mhm. Und die meisten Kunden, die meisten Problemfälle, die ich kennengelernt habe, da scheitert es nicht am Design oder an der Kommunikation, sondern an der Strategie von Marken. Das ist das Hauptproblem, die Hauptursache für Scheitern und interessanterweise das geringste Verständnis liegt da. Die meisten Kunden, die ich kennengelernt habe, tendieren immer zu dem, was sie sehen können. Es liegt an der Werbung, es liegt am Design. Markenstrategie ist auch komplex an der Stelle. Dann nur noch an Gründer oder so und alle Startups, wenn ihr Geld habt, 100 Euro, steckt 90 Euro in die Strategieentwicklung. Und mal gucken, du kannst auch mit einem miesen Design, aber mit einer guten Strategie noch relativ weit kommen.
Hm. Ja. Was glaubst du, warum das so ist, wenn man so wenig Stellenwert auf das Thema Markenstrategie legt?
Weil es gar nicht, es ist ein komplexes Themengebiet und viele Leute wissen einfach gar nicht, dass es das gibt. Hm. Design sieht man, also wenn ich sehe Audi, ich sehe...
ist einfach anfassbar. Oder?
Ja, man sieht es. Also ich sehe Coca-Cola, ne, und dann Leute, die keine Ahnung haben von der Branche, von der Materie, die sehen ja nur das, was sie gerade was sie sehen können. Das Produkt, Produkt ist gut, Produktqualität höre ich immer, Qualität.
Innovation.
Ja, das sind so ein paar, wie soll ich es nennen, das Positionierungsglücksrad, ne? Von der Rundfee. Ein paar Sachen kommen ja immer, ne? Qualität taucht immer auf.
Teamgeist auch sehr.
Ja. Qualität, Zuverlässigkeit, B2B, immer Partner, Partnering, immer. Richtig. Also das ist sehr, sehr archetypisch dann am Ende. Müssen eigentlich alle Marken gleich aussehen, alle grau eigentlich, ja, ne, ja. Vom Design auch, was dieser Strategie dann folgt, weil es ist komplett undifferenzierend, wo ja Differenzierung eine der Grundaufgaben von der Markentechnik ist. Aber ja, das ist so ein Ding, habe ich auch gelernt in der Selbstständigkeit, wo ich zuerst verblüfft war, wo ich dann nachher aber mich hinterfragt habe von den Kunden, die zu mir kommen, die das nicht wissen und es dann verstanden habe, ein Kunde, der keine Ahnung hat, das ist wahrscheinlich der Herdentrieb, der schaut sich an, was funktioniert. Es gab mal ein Jahr, da hatte ich komischerweise mit Daniel zusammen ganz viele Kunden, die, das war so unüblich, die dann plötzlich 4, 5 Kunden hintereinander oder in ganz kurzer Zeit bei uns angefragt hatten, die nicht zusammengehörten, die plötzlich einen Energy Drink machen wollten. Keine Ahnung, wann das war, 2015, 16 oder so, wo man schon dachte, bis bei der versteckten Kammer, das kann ja nicht sein. Jetzt ist schon wieder einer, der angerufen hat, ob wir supporten können oder braucht ein Konzept. Immer eine Marke aufbauen zum Thema Energy Drink. So. Und die Leute haben alle das Gleiche gedacht und sind alle falsch rangegangen, haben alle gesagt, Red Bull macht's ja gut, Red Bull hat Erfolg, also kopiere ich Red Bull. Es scheint sehr menschlich zu sein und für Laien und Amateure auch der logische Weg zu sein.
Der Erfolgsweg. Ne?
Der Erfolgsweg. Red Bull macht's ja, hat Erfolg, also kopiere ich Red Bull am besten noch den Namen oder mit dann was für ein Red Bear oder so. Ne? Das Design funktioniert, die Dose funktioniert. Wir machen das genau so, weil dann, das ist unser Erfolgsweg. Ne? Und dann kommt der Markentechniker und sagt, auf keinen Fall, weil auch so genauso logisch, ne? Wenn ihr Red Bull 2 macht, warum soll ich euch kaufen? Mhm. Red Bull gibt es ja schon. Mhm. Jetzt kommst du und sagst, ich mache es auch zum ähnlichen Preis. Also ne? Mhm. Startups haben ja noch die Möglichkeit, einen Preiskrieg einzusteigen mit Red Bull. Keine Chance, weil dann bin ich, Red Bull ist gelernt, warum soll ich dich kaufen? Ich kaufe dich nicht. Ja. Mhm. Das ist tödlich.
Und dann kommt noch Red Bull 3.
Red Bull 3 wird mal DWS mal das, war auch so ein komisches Ding, Anekdote. Da gab es irgendeinen Kunden, das ist noch aus Werbezeiten, die hatten das Zweischlitzschwein entwickelt. Es ging irgendwie um irgendein Sparschwein, irgendeine DWS-Aktion und da hatte irgendein anderer Wettbewerber hat das Zweischlitzschwein als erbärmliche Kreatividee entwickelt, das goldene Sparschwein mit 2 Schlitzen drauf. Und dann kam DWS tatsächlich, glaube ich, damals um die Ecke und hat gesagt, wir müssen ja besser sein.
Und bitte sag's nicht.
Doch.
Ernsthaft?
Und es wurde gemacht, es ist veröffentlicht worden, also es ist noch eine Zeit lang gelaufen, es war das Dreischlitzschwein. So. Das ist erbärmlich, ne? Also ich meine, das ist auch, aber genauso.
Wie ist es weitergegangen?
Nee, das, also bei Gillette gibt es ja irgendwann dann auch wahrscheinlich den 8 oder 9-Klingen Rasierer.
Mach 9.
Mach 9. Rotierendes 20-Klingen-Gerät. Ich weiß nicht, wo das Ende da absieht. Sie müssen es ja irgendwie, müssen sich ja weiter selbst angreifen. Mal gucken, wo es noch hinführt. Oder vielleicht die Doppelklinge übereinander. Also es gibt bestimmt noch Dinge, die wir noch erleben werden in dem Bereich. Aber das war das Dreischlitzschwein von Deutsche Bank DWS. So.
Wahnsinn.
Schön, ne?
Tom Karenfort, ihr Lieben. Und wenn ihr den zweiten Teil hören wollt, dann schaut in 2 Wochen nochmal vorbei. Bis dahin könnt ihr auf ritzenhoff.de mal ein bisschen mehr über Designgläser erfahren. Oder ihr schaut euch Toms Fotokunst an auf tomkarenfort.com. Wenn ihr Fragen an Tom oder mich habt, dann schreibt mir an mark@3,5.de. Ich freue mich über ganz viel Feedback, positive Bewertungen und jede Menge Mund-zu-Mund-Propaganda. In diesem Sinne, bleibt mir treu und kommt gut durch die Zeit. Ciao.